und herzlich willkommen zu unserer April-Folge von Moin EU, dem Podcast aus dem Norden. Ich bin Mara Dankbar, ich arbeite für das Europe Direct Steinfurt und zu Gast ist heute Flora Horvath. Hallo Flora.
Hallo Mara, danke für die Einladung.
Sehr gerne, danke für deine Bereitschaft, heute hier dabei zu sein. Flora, du hast vor einigen Wochen ein Praktikum bei uns gemacht und in dem Zusammenhang hast du für die heutige Folge zum Thema EU-Erweiterung und EU-Wachstumsplan für den Westbalkan recherchiert. Stell dich doch gerne einmal kurz vor, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wer du bist und nenn dabei auch gerne, was genau dich an dem Thema interessiert.
Ja, sehr gerne. Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Flora und ich bin Studentin im Studiengang Internationale und Europäische Governance an der Universität Münster und Sciences Po Lille. Und wie du es schon gesagt hast, Mara, hatte ich mein freiwilliges Praktikum bei euch im Europe Direct Steinfurt. Ja, und warum das Thema? Also während meines Praktikums habe ich ja erfahren, dass ihr im Kreis Steinfurt eine Partnerschaft habt mit Tscherkassy in der Ukraine. Und dass tatsächlich auch im Rahmen dieser Partnerschaft ihr eine Delegation empfangen habt von Schülerinnen und Schülern, die zu Besuch waren, um auch ein bisschen den Austausch zwischen Bürgern der Kreispartner herzustellen. Und natürlich, wie wir das halt wissen, ist auch die Ukraine seit 4 Jahren schon im Krieg mit Russland. Und der Bezug zur EU ist es ja, dass die EU sehr viel der Ukraine diesbezüglich hilft. Also auch finanziell, aber auch mit Waffenlieferungen und auch mit der EU-Eingliederung. Also beispielsweise hat die Ukraine im Februar 2022 den Antrag zum Beitritt gestellt, ist seit Juni 2022 Beitrittskandidat und die Verhandlungen wurden im Juni 2024 aufgenommen. Also das war sozusagen, was mich wirklich interessiert hat, so wie schnell das alles ging tatsächlich.
Da hast du auch schon was sehr Interessantes genannt. Also zum einen, genau, gerade jetzt mit der Ukraine sieht man natürlich, wie gebunden an aktuelle Entwicklungen auch die ganzen Erweiterungsprozesse bei der EU sind. Und zum anderen, der spannende Aspekt, wie schnell das manchmal geht, sieht man insbesondere, glaube ich, dann, wenn man das vergleicht mit anderen Beitrittskandidaten. Also beispielsweise die Türkei, die schon 1987 einen Antrag auf EU-Mitgliedschaft gestellt hat und ja bis heute noch kein Mitglied geworden ist. Oder beispielsweise Serbien oder Nordmazedonien, die 2004 ihre Anträge jeweils gestellt haben und ebenfalls beide noch keine Mitgliedstaaten sind, aber wo auch ebenfalls erst 2022, also vor rund 4 Jahren, die Verhandlungen aufgenommen worden sind. Das heißt, wir haben eine wahnsinnig große Spanne davon, wie schnell oder langsam sowas dauert.
Ja, das ist richtig. Also da sieht man wirklich, dass auch die EU-Erweiterung länger dauern kann. Und da gibt es halt auch viele Hintergründe deswegen. Also da gibt es ja komplexe Regelungen für die Aufnahme anderer Länder in der Europäischen Union.
Genau, zum einen gibt es ja, glaube ich, die Kopenhagener Kriterien. Und du hattest diese Prozesse schon kurz angesprochen. Das heißt, das sind die Ratifizierungsprozesse. Vielleicht kannst du zu beiden einmal kurz sagen, was genau das denn ist.
Ja, sehr gerne. Also Kopenhagener Kriterien, das sind bestimmte Aspekte oder Punkte, die ein Land erfüllen muss, um als Beitrittskandidat zu gelten, basically, ganz einfach gesagt. Und da gibt es verschiedene Richtungen. Dann hat man einmal die politische Richtung bzw. ein politisches Kriterium. Das heißt, dass ein Land eine institutionelle Stabilität haben sollte, das als Garantie für demokratische und rechtsstaatliche Ordnung gelten soll. Und natürlich ist für die Europäische Union die Achtung der Menschenrechte wichtig und der Schutz von Minderheiten. Das heißt, ein Land, das in der Europäischen Union teilnehmen möchte, ein Mitgliedsland werden möchte, muss dies bereitstellen. Also Achtung der Menschenrechte, Schutz von Minderheiten. Dann gibt es natürlich auch ein wirtschaftliches Kriterium, da ja die EU auch historisch gesehen sozusagen ein wirtschaftliches Abkommen war mit Binnenhandel, gemeinsamen Handel, Binnenmarkt. Und da ist es halt wichtig, dass diese Länder, die teilnehmen möchten, eine funktionsfähige Marktwirtschaft haben. Das heißt, dass sie diesen Wettbewerbsdruck, das innerhalb der EU herrscht, damit klarkommen können und damit auch mithalten können. Also da hat man erstmal politisch und wirtschaftliche Kriterien. Und wie wir das oft auch sehen in den Nachrichten, gibt es von der EU für Mitgliedstaaten bestimmte Richtlinien, Verordnungen, die dann diese Mitgliedstaaten dann auch in ihrem eigenen Recht einbetten müssen. Und da ist es halt unfassbar wichtig, das sind die nennt man so Acquis-Kriterien. Und da ist es wichtig, dass ein Land sozusagen die Fähigkeit hat, das Recht und die Politik der EU zu übernehmen und auch natürlich mit der Wirtschafts- und Währungsunion einverstanden ist. Und ja, dann hat man diese Kriterien erstmal. Und wenn das vorhanden ist, kommt erstmal dieser langwierige Prozess. Also wie du es schon gesagt hast mit Serbien oder Türkei, da muss erstmal ein Antrag gestellt werden. Also der Antrag zum Kandidatenstatus. Und das wird an der Rat der Europäischen Union gestellt. Dieser wird dann nochmals durch die Europäische Kommission geprüft und auch eine Stellungnahme dazu abgegeben. Und der Rat der Europäischen Union kann dann auch entscheiden, ob er den Kandidatenstatus verleiht oder nicht. Das heißt, das ist zum einen, der erste Prozess, dann der Status des Beitrittskandidaten, nachdem das, naja, zustande gekommen ist, fangen die Beitrittsverhandlungen an. Aber davor überwacht auch die EU-Kommission die Reformfortschritte des Landes. Und wenn sie zufrieden sind, natürlich, dann können die Beitrittsverhandlungen eröffnet werden. Und dann gibt es noch viele verschiedene Prozesse, nämlich die Cluster, die dann mit mehreren Reformvorgaben verbunden sind. Die heißen Benchmarks und die müssen dann auch überprüft werden. Aber das Wichtigste hierbei bei diesem ganzen Prozedere ist ja auch, dass diese Übernahme des gemeinschaftlichen Besitzstandes der EU, das heißt sozusagen, wie ich vorhin schon ein bisschen angedeutet habe, diese Integration der EU-Rechtsvorschriften in nationales Recht. Und dafür muss man sozusagen auch noch einen Screening durchlaufen für jedes einzelne Verhandlungskapitel. Das heißt, da sieht man schon ein bisschen, das dauert halt einiges. Und wenn dann halt dieser Beitrittsvertrag dann entstanden ist, dann muss das noch von den Mitgliedstaaten der EU ratifiziert werden, auch vom Rat der EU, der Europäischen Kommission und vom Europäischen Parlament zugestimmt werden, bevor es überhaupt dann wirklich zur Unterschrift kommt. Und wenn dann das alles abgeschlossen ist, der Prozess, dann tritt dann dieser Beitrittsvertrag zu einem bestimmten Datum in Kraft und dann hat man wirklich diese Vollmitgliedschaft eines Landes.
Ja, Wahnsinn. Das ist ja wirklich ein sehr, sehr langer und sehr
Ja.
detailreicher Prozess auch. Ich glaube, eine wichtige Information da, ein wichtiger Fakt, der da auch noch mit reinspielt, ist ja beispielsweise, dass im Europäischen Rat, also da, wo die Mitgliedstaaten drin sitzen, das Einstimmigkeitsprinzip gilt. Das heißt, sobald hier nur ein einziges EU-Mitgliedsland ein Veto einlegt, können die Verhandlungen gar nicht fortgeführt oder aufgenommen werden. Das heißt, auch hier ist es unbedingt notwendig, dass, um in den nächsten Schritt jeweils einzusteigen, alle EU-Mitgliedstaaten on board sind quasi,
Ja.
also damit einverstanden sind. Genau, und also diese Tatsache und auch dadurch, dass es so komplex und so vielschichtig ist, ist mit ein Grund dafür, warum so viele Länder, wir hatten jetzt, ne, Türkei, Serbien bereits genannt, so super lange in diesem Status des Beitrittskandidaten verharren und da manchmal jahrelang gar nicht weiterkommen und der gesamte EU-Erweiterungsprozess auch teilweise sehr schleppend nur vorangeht. Wie wir jetzt aber, und das hattest du eingangs, glaube ich, ganz gut genannt und das ist ja wahnsinnig interessant, sehen können, kann es bei einem bestimmten politischen Willen auch deutlich schneller gehen. Also das beste Beispiel ist hier, glaube ich, tatsächlich die Ukraine, die
Ja.
nach dem Angriffskrieg durch Russland ja rechtzeitig den Antrag gestellt hat. Und daran könnte man sehen, dass es doch auch deutlich schneller gelaufen ist. Das hat seit 2022 vor allem nochmal die vorher eingeschlafenen Erweiterungsprozesse doch wieder auch ein bisschen belebt, kann man glaube ich schon so sagen, auch für andere Länder. Und gleichzeitig spiegelt das aber natürlich dann vielleicht nochmal mehr wider, welch hohe Frustrationsanlässe das auch geben kann, wenn es nicht so schnell funktioniert und manche Länder vielleicht Jahre oder Jahrzehnte lang in diesem Beitrittskandidatenstatus verharren. Und gerade bei lokalen Bevölkerungen kann das natürlich auch zu Unsicherheit und Unglaubwürdigkeit von Seiten der EU führen, beziehungsweise so wahrgenommen werden. Und diese Art Message oder die Botschaft wird gerade im wissenschaftlichen Diskurs manchmal als sogenannte Enlargement Fatigue oder Erweiterungsmüdigkeit der EU bezeichnet. Flora, magst du dazu noch mal kurz sagen, was das ist, die Erweiterungsmüdigkeit?
Ja, sehr gerne. Also, du hast ja auch angedeutet mit der Message. Was sendet denn die EU für eine Message mit so einem langen Prozess? Und diese Enlargement Fatigue oder Erweiterungsmüdigkeit der EU, das ist tatsächlich ein Phänomen, das nicht wirklich einheitlich ist innerhalb der EU. Man hat beispielsweise alte Mitgliedstaaten, die sind stärker davon betroffen. Während aber neuere Mitgliedstaaten tatsächlich offener für Erweiterung sind. Und diese Erweiterungsmüdigkeit ist auch immer mit so einer Skepsis verbunden. Man sieht da oft manchmal auch Nachteile in der Erweiterung, beispielsweise, dass die EU einfach zu groß und schwer reagierbar werden kann. Man hat auch Angst irgendwie vor Überlastungen der Solidarität, beispielsweise auch durch diese wirtschaftlich schwächeren Beitrittsländer, die erstmal ihre Wirtschaft hochkurbeln müssen. Und natürlich ist dann halt auch der Punkt, dass vielleicht auch darunter der Zusammenhalt der EU, also innerhalb der EU, leiden wird. Da kommt ja dann wieder diese Einstimmigkeit, dieses Gespräch ins
Auf jeden
Spiel.
Fall.
Und deshalb setzen viele EU-Institutionen erstmal auf strenge Beitrittsbedingungen und auch eine bessere Kommunikation auch mit der Öffentlichkeit. Tatsächlich, also ist aber die öffentliche Meinung wohl für die Erweiterung. Und da habe ich tatsächlich ein Eurobarometer gefunden vom 2. September 2025, wo wirklich Bürgerinnen und Bürger gefragt wurden, ob sie eine EU-Erweiterung befürworten oder nicht. Und da gab es tatsächlich 56% Zustimmung dafür. Und in Deutschland ist auch eine große Zustimmung, 49%. Und man sieht da durchaus, dass es sich auch variiert bei der Altersgruppe. Also das sind vor allem diese jungen Europäer, die für eine Erweiterung sind. Also ich kann da zwei Altersgruppen nennen aus Deutschland, zum Beispiel die 15- bis 29-Jährigen, bei denen es 61%, die für eine Erweiterung sind. Und die 25- bis 39-Jährigen, die befürworten eine EU-Erweiterung mit 57%. Also da sieht man schon, dass öffentliche Meinung bzw. die Meinung von den jungen Europäerinnen und Europäer schon unterschiedlich vielleicht auch zu den Meinungen der Mitgliedstaaten in der EU sind.
Ja, das sind auch wahnsinnig spannende Zahlen. Man merkt auf jeden Fall auch, wie relevant da die Kommunikation mit EU-Bürgerinnen und Bürgern wird
Auf jeden
und
Fall.
die Kommunikation darüber, was letzten Endes alles daran hängt und was es bedeutet, die EU zu erweitern. Bezüglich der EU-Erweiterung gibt es, das haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut gesehen, sehr, sehr viele Aspekte, die wichtig sind. Dabei gibt es sowohl Vor- als auch Nachteile. Also als Vorteile werden sehr häufig genannt, beispielsweise, dass die Erweiterung den Kandidatenländern eine Art Reformanreiz bietet. Also eine Motivation darstellt, sowohl für die entsprechenden Regierungen, aber auch politische Oppositionen, Nichtregierungsorganisationen oder natürlich auch den Bürgerinnen und Bürgern. Das haben wir gerade schon gesagt, wie wichtig das ist, auch da alle mitzunehmen. Die entsprechende Motivation bereitzustellen, weiterhin an dem EU-Beitritt zu arbeiten und sich den Kriterien, die ja durch die Kopenhagener Kriterien vorgegeben sind, anzupassen, da anzugleichen an den Standard der EU. Gleichzeitig bietet ein kontinuierlicher Prozess natürlich auch Glaubwürdigkeit für die EU und daran, dass die EU als solche handlungsfähig ist und auch zukunftsfähig ist, dass sie sich anpassen und flexibel auf sich verändernde Bedingungen agieren kann. Ein weiterer Punkt, der genannt wird, ist, dass die EU dadurch Stabilität, Demokratie Menschenrechte und wirtschaftliche Entwicklung fördern kann und dadurch Verantwortung für Frieden und Wohlstand in der Region übernimmt. Und nicht zuletzt ein sehr wichtiger Punktführer, den du, glaube ich, auch häufiger schon mal hervorgehoben hast und auch durch deine Recherchen ja nochmal hervorhebst, ist geopolitische Wettbewerbsfähigkeit. Das sehen wir insbesondere im Westbalkan, wo historisch gesehen ein großer Einfluss von Russland in vielen Ländern nach wie vor gegeben ist, aber beispielsweise auch an Ländern wie Montenegro, wo China zunehmend durch verschiedene Investitionspläne und Tätigkeiten Einfluss gewinnt. Hierbei ist es Ziel der EU, durch EU-Erweiterung und die dahingehenden Prozesse ebenfalls den Einfluss nicht zu verlieren, im besten Fall weiter aufrechtzuerhalten und für Stabilität in der Region zu sorgen. Genau, und nicht zuletzt natürlich das, wofür die EU auch lange steht, ist einfach Wachstum, wirtschaftliche Vorteile für die EU selbst, aber natürlich auch für die Beitrittskandidaten. Genau, und gleichzeitig aber natürlich auch Schwierigkeiten und Hürden. Also beispielsweise hat die EU ja schon selber verschiedene Erweiterungsprozesse durchlaufen und dabei tritt auch immer wieder zutage, dass es gewisse Grenzen des Erweiterungsprozesses gibt. Es gibt teilweise negative Erfahrungen und EU-Erweiterung kann jetzt nicht das magische Element sein, um beispielsweise Probleme wie Korruption und Rechtsstaatlichkeitsmissbrauch vollständig zu beseitigen. Und ich denke, das ist ein wichtiger Aspekt, den dürfen wir auch nicht vergessen. Zwar müssen sich die Beitrittskandidaten anpassen und genau ihren wirtschaftlichen Standard und weitere Aspekte auf den der EU bringen, aber auch die EU muss sich ja anpassen. Also die EU ist ja so ein großes Gebilde, damit weitere Kandidaten aufgenommen werden können, Mitglieder werden können, womöglich irgendwann sogar über 30 EU-Mitgliedsländer müssen innerhalb der EU ihre Entscheidungsprozesse gewisse Reformen stattfinden, damit sie aufnahmefähig und auch zukünftig weiterhin entscheidungsfähig bleibt. Das kann beinhalten, dass es strengere Bedingungen gibt. Das hattest du auch schon genannt, Flora.
Genau.
Aber wir hatten auch eben schon kurz darüber gesprochen, das Einstimmigkeitsprinzip beispielsweise, das ja nach wie vor in der Außen- und Sicherheitspolitik der EU gültig ist, dass das beispielsweise angepasst werden muss. Da hatte zuletzt Außenminister Badephul, der deutsche Außenminister, ich glaube zu Beginn diesen Monats sogar noch, ein
Ja,
Statement
tatsächlich.
verlauten lassen, dass er doch sehr dafür plädiert, das Einstimmigkeitsprinzip in seiner jetzigen Form abzuschaffen und die sogenannte qualifizierte Mehrheitsentscheidung abzusetzen oder zu ersetzen. Ja, was sehen wir da raus? Entscheidungen über die EU-Erweiterung, Erweiterungsprozesse sind von vielen verschiedenen Aspekten geprägt. Es geht darum, wie Entscheidungen innerhalb der EU getroffen werden. Es geht darum, wie bereit oder nicht bereit die Beitrittskandidaten sind. Es sind immer auch politische und geopolitische Aspekte mit involviert, insbesondere wie wir jetzt am Beispiel des Ukraine-Krieges oder der Ukraine als neuen Beitrittskandidaten sehen. Da stehen häufig weitere Entscheidungen mit dran, die den Erweiterungsprozess nach wie vor zu einer recht heiklen Sache machen.
Auf jeden Fall, also bezüglich Aufwertung, heikle Sache. Wir haben jetzt viel auch über die Seite der EU gesprochen, wie die das handhaben und welche Regelungen eingeführt werden. Und ja, wie du gesagt hast, oft ist halt auch eine gewisse Vorsicht bei der Erweiterung auch gefordert. Und da finde ich halt auch wichtig, dass man schaut, und ich glaube, das hast du auch ein bisschen erwähnt, dass das Ganze auf Wechselseitigkeit beruht. Da in dem Kontext tatsächlich gibt es ein weiteres Phänomen, was wirklich interessant ist, was ich davor auch noch nie gehört, dieses Reverse Conditionality. Hast du davon schon was gehört?
Ich glaube, das ist mir im Studium schon mal begegnet. Vielleicht magst du das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach mal kurz erklären.
Sehr gerne. Also Reverse Conditionality heißt im Großen und Ganzen umgekehrte Konditionalität. Das heißt, diese wechselseitige Interaktion zwischen EU-Institutionen und lokalen Eliten. Und oft ist das in einem, naja, in einem eher negativen Kontext gefasst, denn das ist sozusagen eine Behauptung, dass lokale Eliten reflexiv, strategisch und eigenständig handeln und auch sozusagen Druckstrategien gegenüber der EU hier ausüben könnten. Und da gibt es auch ein paar Beispiele, wie zum Beispiel ja, Serbien. Das hat ja gesagt, wenn die EU die demokratischen Rückschritte nicht toleriert, dass er sich dann stärker an Russland annähern wird. Oder beispielsweise Albanien und Kosovo. Sie haben gesagt, dass sie sich wahrscheinlich vereinigen werden, wenn EU-Beitritte weiterhin blockiert werden. Also das ist dann sehr interessant, dass halt diese Stagnation der EU-Erweiterung oft auch aufgrund der Nichteinhaltung von EU-Vorgaben da ist. Also diese Westbalkanländer sind ja auch wirtschaftlich und strukturell von der EU abhängig, müssen aber, ich glaube, das hast du auch schon erwähnt und haben wir auch viel gesagt, sich an der EU-Politik anpassen, beziehungsweise auch an den Werten, so wie Demokratie oder eben Antikorruption ist dann halt unfassbar wichtig und Rechtsstaatlichkeit. Und das ist halt für Brüssel auch, beziehungsweise für die EU selbst, die eine Sicherheit für die Demokratie. Und dadurch möchten sie durch dieses strategische Lernen, sagt man so, diese Kandidatenstaaten dazu ermutigen, ein stabiles und kohärentes System aufzubauen. Und oft ist halt aber leider so, das sieht man auch ein bisschen in den Nachrichten, beziehungsweise an EU-Handlungen, dass die EU manchmal diese Reformstagnation auch legitimiert. Das heißt, sie erlaubt Fortschritte im Beitrittsprozess trotz mangelnder Reformen. Da war es letztens bei Bosnien und Herzegowina. Sie erhielten grünes Licht, einfach auch, obwohl die Anforderungen der EU nicht erfüllt worden sind. Dann hatte man auch Montenegro und Serbien. Die erhielten auch Handlungskapitel trotz Reformstillstand. Also das ist dann halt wirklich, naja, einfach eine Strategie manchmal der Kandidatenländer. Nicht nur Diplomatie und Übernahme einzelner Regeln, sondern halt dann auch Anpassung, Abschwächung, Widerstand, oft auch mit dem Ziel, einfach diese Erwartungen zu senken und die Folgen von Nicht-Compliance abzuschwächen. Also das ist auch vielleicht ein negativeres Aspekt, was man aber auch bei der EU-Erweiterung beleuchten sollte.
Ja, ich finde das wahnsinnig wichtig, dass du das so nochmal nennst. Du hattest jetzt gerade genannt oder gesagt, das ist ja so ein bisschen negativ, aber gleichzeitig zeigt es ja auch, dass die Beitrittskandidatenländer der EU nicht nur willkürlich ausgeliefert sind. Also sie haben nach wie
Ja.
vor Handlungsspielraum. Da muss man natürlich manchmal auch in den Einzelfällen kritisch reingucken, weil dann natürlich teilweise die jeweiligen politischen Eliten, also Regierungsmitglieder beispielsweise, vielleicht manchmal andere Interessen haben als die zivile Bevölkerung. Aber ich finde es super spannend und sehr, sehr wichtig, dass du das so nochmal so konkret genannt hast, wie abhängig das jeweils voneinander ist und
Ja.
wie wechselseitig einfach. Also, dass die EU natürlich Vorgaben macht und gleichzeitig ja aber selbst auch in gewissen Weisen und Entscheidungen relativ eingeschränkt ist. Gleichzeitig, dass die Beitrittskandidaten von Entscheidungen und den Prozessen der EU abhängen, aber da auch Handlungsspielräume haben. Wir haben es mehrmals schon genannt. Eine Säule der EU sind natürlich wirtschaftliche Aspekte, EU ja auch als Wirtschaftsraum. In deiner Vorbereitung, das hattest du mir noch gesagt, bist du auf den sogenannten Wachstumsplan für den Westbalkan auch kurz eingegangen. Kannst du den vielleicht noch
Genau.
einmal kurz vorstellen? Was ist das? Was wird daran beschlossen? Welche Zielsetzung hat das?
Genau, also das ist tatsächlich was ganz Neues. Also dieses EU-Wachstumsplan oder halt auch spezifischer diese Reform- und Wachstumsfazilität, das wurde ja von der Kommission am 8. November 2023 angenommen. Und es soll sozusagen Anreize für die Beitrittskandidaten schaffen, sich auch auf die EU-Mitgliedschaft vorzubereiten, mit dem Sinn, dass vor der vollständigen Integration in die EU, also bevor sie bevollmächtigte Mitgliedstaaten sind, ein paar Vorteile bekommen. Durchaus bei der, vor allem bei der Wirtschaft, also wirtschaftlichen Annäherung, das ist das, was wichtig ist und das ist das, was beschleunigt werden soll. Das heißt, man bekommt sozusagen eine Kombination aus einem frühen Zugang zu EU-Vorteilen, beispielsweise dem Binnenmarkt. Aber man hat auch klare Reformvorgaben mit finanziellen Anreizen. Wenn man das irgendwie sehr vereinfacht sagt, dann kann man das irgendwie als Prinzip Geld gegen Reformen nennen. Und du hast schon diese Säulen angesprochen, die sind auch in den Wachstumsplan integriert. Das heißt, diese Integration in den EU-Binnenmarkt, regionale und wirtschaftliche Integration, Reformen für den EU-Beitritt. Dabei halt aber auch diese finanzielle Unterstützung über die Reform- und Wachstumsfazilität. Und dieser Zeitraum, also das wurde ja am 8. November 2023 beschlossen, aber der Zeitraum ist wirklich dann 2024 bis 2027. Und dafür werden sozusagen 6 Milliarden Euro bereitgestellt. 2 Milliarden Euro gehen in Zuschüsse und 4 Milliarden Euro in Darlehen. Und jedes Land stellt eine Reformagenda, die EU prüft und genehmigt das. Und dann ist tatsächlich auch diese Finanzierung leistungsabhängig. Das heißt, nur bei der Umsetzung der Reformen bekommt auch das Land dieses Geld. Und das hängt, wie wir auch gesagt haben, erstmal von Rechtsstaatlichkeit, demokratischen Standards, wirtschaftlicher Stabilität oder halt auch wirklich dieses Erreichen konkreter Reformen. Ziele. Und falls das nicht erreicht wird, dann können diese Mittel auch gekürzt oder gegebenenfalls auch gestoppt werden. Und was man dadurch erwartet, ist vor allem ein schnellerer EU-Erweiterungsprozess, was natürlich auch so der Punkt in unserem Gespräch, in unserem Dialog war, dass es alles viel zu lange dauert. Also das soll alles entgegenwirken. Dann auch mehr regionale Zusammenarbeit und natürlich auch höheres Wirtschaftswachstum und Investitionen mit einer stärkeren Integration in den EU-Binnenmarkt. Und das ist tatsächlich noch sehr neu. Und man schaut gerade ja, wie sich das wirklich auswirkt. Und dann können wir dann ab 2027 dann wirklich diese konkreten Schlüsse ziehen. So ja, okay, wie weit hat das gebracht? War das jetzt eine gute Reform oder ist da noch was zu verbessern?
Ja, super interessant. Und auch das zeigt, glaube ich, ganz gut verschiedene Dinge. Also zum einen, wie ja die Erweiterungspolitik der EU, die Erweiterungsprozesse so ziemlich alles mit abdecken. Also hier geht es dann ja auch um wirtschaftliche Integration, hattest du gerade noch genannt. Genau, wir hatten zuvor darüber gesprochen, dass ja irgendwie auch immer so ein bisschen so außensicherheitspolitische Fragestellungen mitentscheidend sind. Die sind einfach mit im Raum. Und dieser Wachstumspakt zeigt dann gleichzeitig aber natürlich auch, dass es eigentlich sehr wichtig ist, dass die EU da entsprechend auch die Hand reicht und dass es ein Geben und Nehmen ist und dass es nicht länger nur funktionieren kann, quasi gewisse Ziele zu setzen und den Beitrittskandidaten zu sagen, so macht jetzt mal, sondern dass es auch Arbeit von Seiten der EU erfordert oder andere Art von Maßnahmen, um die Beitrittskandidaten dabei zu unterstützen. Vielen Dank für das Gespräch. Vielleicht jetzt zum Abschluss. Wir haben genau über viele Sachen gesprochen. Gibt es so eine Take-Home-Message, die dir hängen geblieben ist oder die du für dich aus unserem Gespräch mitnimmst?
Ja, also ich habe mich jetzt ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt und unser Gespräch war auch sehr aufschlussreich. Ich denke, was wichtig ist hierbei zu wissen, ist, was ist natürlich das Ziel der EU? Also wirklich Demokratie zu erweitern, aber auch diese Begegnungen. Also man sieht natürlich innerhalb der EU, außerhalb der EU, bei der EU-Erweiterung gibt es Probleme, gibt es Auseinandersetzungen, gibt es immer Schwierigkeiten. Aber im Endeffekt finde ich, was unfassbar wichtig ist, ist, dass wir wirklich als Europäer gemeinsam stark sind. Das klingt sehr utopisch, aber ist wirklich so. Und dass sozusagen auch vielleicht kulturelle Grenzen oder sprachliche Grenzen auch überwunden werden können. Und ich glaube sehr stark daran, dass halt auch wirklich die EU als Ganzes, als Institution, dann auch mit der EU-Erweiterung weiter diese Message von Demokratie und von Frieden weiterführen kann.
Vielen Dank. Welch ein schönes Fazit. Dann bleibt mir gar nicht mehr viel anderes über, außer dir jetzt auch nochmal für deine ganze Recherche und deine Vorbereitung zu danken. Du hast während deines Praktikums sehr viel Zeit daran investiert, die heutige Folge vorzubereiten. Deswegen unser großes Dankeschön an dich heute. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinschalten und Reinhören. Wie immer gilt, alle Informationen sind nochmal in der Folgenbeschreibung verlinkt Und im nächsten Monat geht es weiter. Dann übernimmt Bremen das Ruder bei Moin EU. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss.